Antje, vielen Dank für deine Worte. Es macht es mir jetzt etwas schwer, hier anzuknüpfen. Ich habe das erwartet, dass das so wird. Also ich kann das unterschreiben, was du gesagt hast. Ich möchte jetzt gucken, dass ich einzelne Punkte noch ein bisschen ergänze und ausführe. Es sind jetzt etliche Sachen schon gesagt worden. Ich möchte Doppelung vermeiden. Wir müssen dann mal gucken. Vielleicht bleibt dann damit am Ende noch ein bisschen Zeit für Fragen, dass wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Ich habe jetzt einen Input vorbereitet, versuche, dass es keine Doppelung gibt. Und genau, würde mich freuen, wenn wir da noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Alle Punkte, die du genannt hast, sind Ansatzpunkte für soziale Arbeit und zeigt auch die Schwierigkeiten, mit denen die Menschen konfrontiert sind, die soziale Arbeit mit geflüchteten Frauen oder generell mit Menschen, die geflohen sind, haben. Gut, ich wollte aber erstmal anders anfangen. Also ich freue mich erstmal über die Einladung und dass ich heute hier sprechen kann. Ich freue mich darüber, dass geflüchtete Frauen mehr in den Fokus rücken. Seit dem letzten Jahr habe ich das Gefühl, dass sie mehr in der Öffentlichkeit stehen. Zumindest in Thüringen. In anderen Bundesländern ist das ja schon anders und stehen sie auch schon länger im Fokus. Und ich finde es gut, dass der Fachtag heute stattfindet. Das ist ein erster guter Schritt. Und ich hoffe, das, was wir heute hier besprechen, dass es dann auch das eine oder andere zur Umsetzung kommt. Ich möchte mich erst noch mal vorstellen. Ich bin Mitarbeiterin von Refugio Thüringen. Das ist ein psychosoziales Zentrum für traumatisierte und andersweitig psychisch belastete Flüchtlinge. Also schon aufgrund von meiner Arbeit habe ich natürlich mit der Gesundheitsversorgung von Geflüchteten zu tun. Ich weiß nicht, ob Ihnen allen Refugio was sagt. Refugio Thüringen ist ein Beratungs- und Behandlungszentrum. Dort wird individuelle abgestimmte Psychotherapie, gerahmt von Sozialberatung angeboten. Also wir haben ein ganzheitliches Konzept und gehen davon aus, dass die Therapie als solches, eine individuelle Therapie und eine Stabilisierung nur stattfinden kann, also eine innere Sicherheit entstehen kann, wenn die äußeren Rahmenbedingungen verbessert werden, also wenn eine gewisse äußere Sicherheit geschaffen wird. Das umfasst natürlich all die Punkte, die du benannt hast, und das zeigt ja auch die Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert sind. Solange eine permanente Unsicherheit, Angst und Bedrohungssituation besteht, ist es natürlich schwer möglich, die Angst zu vermindern oder zu einer Stabilisierung beizutragen. Und das ist die permanente Herausforderung, mit der wir alle auf irgendeine Art und Weise konfrontiert sind. Mein Schwerpunkt ist die Beratung und Begleitung von geflüchteten Frauen, vor allen Dingen mit sexualisierter Gewalterfahrung. Wenn ich sexualisierter Gewalterfahrung sage, setze ich immer das sexualisiert in Klammern. Großteil hat sexualisierte Gewalterfahrung, aber auch andere Gewalterfahrung, also psychische oder körperliche Gewalt. Das möchte ich jetzt immer so zusammenfassen. Also ich werde sehr regelmäßig damit konfrontiert und ich berate hauptsächlich Frauen, und ein Großteil der Frauen in der Beratung berichten mir von ihren Gewalterfahrungen im Herkunftsland auf der Flucht, aber auch hier nach der Ankunft in Deutschland. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, sonst kann ich hier so schlecht. Genau. Also auch warum Frauen fliehen, wurde ja vorhin schon angesprochen, geschlechtsspezifische Verfolgung, aber auch die vor Krieg und so weiter. Deswegen würde ich das jetzt nicht weiter ausführen. Was mir nochmal wichtig ist, wir sprechen immer über geflüchtete Frauen. Wer sind denn die geflüchteten Frauen? Das ist keine homogene Gruppe und das macht auch die Sache so schwierig. Das sind Frauen aus, also ganz unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichem Bildungsniveau, Religionszugehörigkeit, aus ganz unterschiedlichen Ländern, Gesellschaftsstrukturen, und die können deswegen nicht mit Stereotypen Merkmalen beschrieben werden. Es gibt nicht die geflüchtete Frau und deswegen gibt es auch nicht das passende Angebot für die geflüchtete Frau. Soziale Arbeit ist immer individuell, aber ich will es an dieser Stelle nochmal betonen, weil wir mit unglaublich vielen unterschiedlichen Frauen konfrontiert werden. Was sie gemeinsam haben, ist der Erfahrungshintergrund der Flucht. Das haben sie gemeinsam. Und dass sie Schutz vor Bedrohung des Leib und Lebens suchen. Sie kommen hier an und suchen Schutz. Was sie auf jeden Fall auch gemeinsam haben, ist das erhöhte Risiko der Gewaltbetroffenheit. Also die Erfahrung von Gewalt oder auch das Risiko, Gewalt ausgesetzt zu sein. Das muss uns immer klar sein, das muss immer im Bewusstsein sein. Ich würde gerne noch mal was zur Folgen sexualisierter Gewalt sagen. Also du hast es ja auch noch mal angesprochen, dass sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt wird, Massenvergewaltigung. Das wird so dahingesagt, für Einzelne, also was bedeutet es für die Frauen? Es sind schwerwiegende Folgen, sowohl soziale Folgen, körperliche Folgen und auch psychische Folgen. Zu den körperlichen Folgen bei sexualisierter Gewalt können sexuell übertragbare Krankheiten sein. Schwangerschaft, gegebenenfalls damit verbundene Abtreibung, wenn man das Kind nicht möchte. Unfruchtbarkeit, Genitalverstümmelung. Bei schwangeren Frauen kann es aufgrund der sexualisierten Gewaltanwendung zu Fehlgeburten kommen, zur Verletzung des ungeborenen Kindes, zu Komplikationen während der Geburt. Generell kann es zu körperlichen Funktionseinschränkungen kommen, anhaltenden Schmerz. Hinzu kommen psychosomatische Beschwerden, was ich ganz häufig von den Frauen höre, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Erkrankungen des Herzkreis, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lähmungserscheinungen, Unterleibsbeschwerden, ganz oft Menstruationsbeschwerden oder Probleme, psychische Folgen, Ängste, Phobien, Depressionen, Beziehungsstörungen, Störungen der Sexualität, Veränderungen der Beziehung zum Körper, Veränderung des Selbst- und Weltbildes, Substanzmissbrauch, selbstverletzendes Verhalten, Psychosen. Also da sehen Sie schon, wie groß die Palette der Folgen sein kann. Und das bietet alles Ansatzpunkte. Da muss geguckt werden, dass die Gesundheitsversorgung entsprechend dieser Folgen angeglichen wird. Hinzu kommt, ich habe es vorhin gesagt, die sozialen Folgen, also dass sexualisierte Gewalt tabuisiert ist, wenn in vielen Gesellschaften, wenn über sexualisierte Gewalt gesprochen wird, kann es zur sozialen Ächtung kommen, dass die Frauen aus dem Familienverbund verstoßen werden, dass sie mit den Täter, der Mensch, der die sexualisierte Gewalt angewendet hat, dass die Frauen, mit denen man verheiratet werden sollen und. Also es ist sehr, sehr vielschichtig und das macht es für die Frauen auch besonders schwer, über diese Erfahrung zu sprechen. Und es macht es für uns schwer, auch mit den Frauen und der Symptomatik zu arbeiten, wenn nicht darüber gesprochen werden kann, was da auch passiert ist, was aber auch durchaus nachvollziehbar ist, dass nicht darüber gesprochen werden kann. Hinzu kommt, dass in Kriegs- und Krisengebieten natürlich die medizinische Infrastruktur meist als solches nicht gegeben ist. Das heißt, wenn solche Sachen geschehen sind, findet schon keine ausreichende Versorgung in dem Land dort vor Ort statt. Die verhindert die adäquate Versorgung und unter den Folgen leiden die Betroffenen ein Leben lang. Dort vor Ort, aber auch wenn sie jetzt nach Deutschland kommen, ist die Versorgung nicht ausreichend. Dazu komme ich aber später nochmal. Ich würde generell nochmal, du hast auf mich verwiesen, ich will gar nicht so viel zu Traumatisierung sagen. Ich will es nur kurz anreißen. Ich glaube, Traumatisierung oder posttraumatische Belastungsstörung ist gerade in aller Munde und wird viel diskutiert. Deswegen will ich es nur anreißen. Als allererstes ist zu sagen, die Bewältigung von traumatischen Ereignissen verläuft sehr individuell und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Allerdings muss man sagen, dass vor allen Dingen bei durch Menschen verursachten Traumata es oftmals zu einer starken psychischen Beeinträchtigung kommt. Also das, was ich gerade beschrieben habe, die sexualisierte Gewalt, also die Gewalt durch Menschen, Folter und, das sind alles Sachen, die direkt von Menschen durchgeführt wird. Was anderes als eine Umweltkatastrophe, die kann man anders verarbeiten, die kann man besser verarbeiten, als wenn man das Traumata durch einen Mensch verursacht wird. Es wird immer von posttraumatischer Belastungsstörung gesprochen. Es gibt aber auch andere Erkrankungen oder Störungen, die sich aufgrund von einem Erleben eines traumatischen Ereignisses herausbilden können. Das sind psychosomatische Beschwerden, Depressionen, Angststörungen, Schlaf- und Essstörungen oder auch ein erhöhtes Suizidrisiko. Du hast es vorhin auch mehrmals angedeutet, ne? Also inwieweit kann eine posttraumatische Belastungsstörung, ist sie lebensgefährlich? Ich würde sagen, ja, sie ist lebensgefährlich, weil das Suizidrisiko erhöht ist. Und es kommt auch immer wieder dazu, dass Menschen sich das Leben nehmen. Und das ist auch ein großer Punkt, mit dem ich immer wieder konfrontiert bin, die Suizidalität. Wie oft ich in der Beratung höre, ich kann nicht mehr, ich möchte mir mein Leben nehmen. Und dann ist schnelle Hilfe erforderlich. Und das ist schwierig in einem System, wo nur eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung möglich ist und eine Klinikeinweisung nur eine, ja, momentane kurze Unterstützung ist, aber ja, keine langfristige, nicht zur langfristigen Verbesserung der Gesundheit führt. Es gibt eine Studie der Universität Konstanz aus April 2005, schon eine Weile her, aber leider gibt es nicht so wirklich viele aktuelle Untersuchungen. Da wird davon ausgegangen, dass 40% der Asylsuchenden unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, also eine relativ hohe Zahl. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Zahl noch mal um einiges höher. Jetzt gucke ich dich an, 70%. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Das würde ich jetzt nicht so. Also auch das noch mal mit den. Haben Sie, wissen Sie eine genaue Zahl?
Nee, ich finde es sehr schwierig,
Ja.
weil mit diesen Zahlen um sich zu werfen, ich wäre da vorsichtig, weil ich nicht glaube, dass das den Geflüchteten wirklich hilft.
Ja.
Und die Verfahren, wie sie gemacht werden, wie die Diagnoseverfahren gemacht werden, müssen doch sehr kritisch gesehen werden, sagen wir aus psychosozialer
Das,
Sicht.
das ist richtig, das ist richtig, genau. Das ist auch gut, dass Sie das nochmal sagen. Es ist schwierig, es irgendwie zu benennen. Auf der anderen Seite denke ich, dass Zahlen auch manchmal etwas veranschaulichen. Es ist natürlich keine Garantie. Es ist richtig und man kann jetzt auch nicht sagen, ich würde sagen, selbst wenn es 1% sind, ist die Frage, muss es entsprechende Angebote, müssen entsprechende Angebote geschaffen werden? Ich weise nur da, möchte damit nur darauf hinweisen, weil ich auch gesagt habe, die Zahlen sind relativ alt. Die Frage ist, inwieweit weiter Untersuchungen erfolgen müssen, um entsprechende Angebote gestalten zu können. Also es ist natürlich nicht damit getan, einfach ein paar Zahlen zu erheben, zu sagen, so viel sind es jetzt und das war's dann, ne? Aber genau, ich wollte an dieser Stelle nur noch mal kurz darauf hinweisen, um das Ausmaß deutlich zu machen, weil oftmals die Belastung auch im Rahmen der Anhörung oder in Gerichtsverfahren und so weiter als solches weggeredet werden. Oder was du ja auch benannt hattest, es unter bestimmten Bedingungen jetzt immer schwieriger wird, auch mit der Reiseunfähigkeit und ja, mit Blick darauf, wie dann die Behandlungsmöglichkeit in dem Land ist, wo die Menschen abgeschoben werden sollen. Okay, also so viel vielleicht zu dem, was im Herkunftsland passiert ist. Hinzu kommt die lange, meist lange gefährliche Flucht, wo auch Menschen oft auf der Flucht traumatisiert werden. Auch dort können Inhaftierungen erfolgen, Gewalt, ja, man kann Gewalterfahrungen machen. Genau, das ist halt dieses, also das ist die Belastung, mit denen die Menschen bereits nach Deutschland kommen. Das ist das, was sie alles schon mitbringen, wenn sie Deutschland erreichen. Und hier schon alleine sollte die Gesundheitsversorgung, die medizinische und therapeutische Versorgung ansetzen. Hinzu kommen die Herausforderungen nach der Ankunft. Du hast auch einige Sachen schon genannt. Ich will es trotz alledem noch mal so ein bisschen aufführen, weil das auch was ist, was, glaube ich, für uns alle auch noch mal nachvollziehbar ist, was das mit einem macht, welche Herausforderungen sich daraus ergibt. Die Verarbeitung der Erfahrung im Herkunftsland, gut, das ist jetzt nicht das, was man nachvollziehen kann, auf der Flucht, das ist alles, was man so mitbringt. Der Verlust des vertrauten Umfelds, die Familie, Freunde, der soziale Status, vielleicht eine gewisse Anerkennung, die man, ne, die man im Herkunftsland hatte. Hier wieder von null anzufangen, die Sprache nicht zu können, das soziale Netzwerk nicht gegeben zu haben, in dem man sich austauschen kann. Die Ankunft ist mit bestimmten Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Also auch das höre ich immer wieder in der Beratung. Die Hoffnung, nach Deutschland zu kommen, Deutschland, das Land der Menschenrechte, hier in Sicherheit zu sein, dass die Angst bewältigt werden kann, dass man hier Unterstützung und Hilfe findet. Und diese Enttäuschung, weil es oftmals nicht mit der Vorstellung übereinstimmt. Genau, die Neuorientierung, eine fremde Sprache, gegebenenfalls neue Schrift, ganz andere Abläufe. Also auch da muss man sich zurechtfinden. Das wissen alle, die mal eine Zeit lang auch in einem anderen Land gelebt haben, wie schwer es ist, irgendwo neu anzukommen und sich erstmal orientieren zu müssen. Restriktiven Sondergesetze hast du alle benannt, die langen Asylverfahren, die zum Teil Jahre dauern. Wenn da noch ein Dublin-Verfahren vorher dran ist, dann das Asylverfahren plus dann noch das Gerichtsverfahren. Da vergehen Jahre, Jahre der Unsicherheit, der permanenten Angst und ja, es ist schwer, unter diesen Bedingungen eine Zukunftsperspektive aufzubauen. Miterleben von Abschiebungen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal benennen. Menschen, die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, die kommen und sagen, letzte Nacht ist wieder eine Familie abgeschoben worden. Es ist oftmals nicht durchsichtig. Wie funktioniert dieses System? Es fehlt die ausreichende Beratung, was du vorhin genannt hast. Wie verläuft ein Asylverfahren? Wann steht überhaupt eine Abschiebung an? Viele Menschen kommen zu mir und sagen, haben Angst davor, dass einfach so die Polizei kommt und sie mitnehmen kann und dass also permanent eine Abschiebung stattfinden kann. Da ist es wichtig, auf das Verfahren hinzuweisen, die Schritte zu erklären, zu sagen, gerade kann aktuell nichts passieren, weil, und dann die Begründung geben und das gegebenenfalls auch immer wieder machen, weil das in dem Moment die Angst nimmt. Und da muss man sich auch oftmals wiederholen, aber in dem Moment wirkt es entängstigend. Genau, also das auch nochmal zusammen ist auch nochmal eine Riesenherausforderung und Anstrengung, die damit verbunden ist. Die Lebensumstände, die du benannt hast in den Gemeinschaftsunterkünften, die führen nicht gerade dazu, dass die Erlebnisse im Herkunftsland, die mitgebrachte Symptomatik, verbessert werden kann. Nein, es führt eher dazu, dass die Menschen krank gemacht werden. Gibt es auch genug Texte dazu, die man lesen kann, was das Leben in Gemeinschaftsunterkünften ausmacht. Also, dass die Menschen, die vorher gesund waren, durch die Unterbringung und durch die langen Asylverfahren krank werden. Viele berichten oder Folgen sind Schlafstörungen, Nervosität, Unruhe, anhaltender Erschöpfungszustand, Alkoholmissbrauch, Depression und so weiter, was vorher schon benannt worden ist, und auch wieder Suizid. Ne? Dann würde ich noch mal speziell mit Blick auf die Frauen, wir haben es jetzt mehrfach gehört, Frauen sind häufig Gewalt ausgesetzt. Nach der Weltgesundheitsorganisation ist Gewalt gegen Mädchen und Frauen eines der größten Gesundheitsrisiken. Das würde ich einfach noch mal so stehen lassen, weil das alleine schon bietet Ansatzpunkte. Ein weiterer Punkt, den wir bisher nur so angeschnitten haben, ist Schwangerschaft. Also es war vorhin schon mal kurz Thema, einen geschlechtsspezifischen Umgang bei generell bei Frauen, als auch natürlich dann bei Schwangeren, wenn es um die vorgeburtliche Untersuchung geht. Nicht alle Frauen möchten oder können von ärztlichen, Ärzten, männlichen Ärzten oder Krankenpflegern und so weiter behandelt werden. Ich habe oft Frauen bei mir, die sagen, die gehen nicht zum Arzt. Es muss eine Frau gesucht werden. Das führt dazu, dass die vorgeburtliche Betreuung erst in einem relativ späten Stadium begonnen wird. Also viel später, als üblicherweise die Betreuung stattfindet. Und das ist bedenklich, weil aufgrund der psychischen Belastung und den ungesicherten Aufenthaltsstatus es häufig zu Komplikationen in der Schwangerschaft kommt. Das ist gegebenenfalls zu Frühgeburten kommt oder auch ich schon einige Frauen hatte, wo es im ersten Drittel der Schwangerschaft zu Fehlgeburten gekommen ist aufgrund der Belastung. Das war heute noch gar kein Thema oder zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Bei illegalisierten schwangeren Frauen verschärft sich die Situation nochmal enorm. Illegalisierte Menschen haben keine reguläre Möglichkeit, das Gesundheitssystem als solches in Anspruch zu nehmen, noch nicht mal das eingeschränkte Gesundheitssystem. Das ist für die Frauen ein zusätzliches Problem. Also es beeinflusst zum einen die Entscheidung, ob das Kind ausgetragen werden soll oder nicht. Wenn das Kind ausgetragen wird, hängen extrem viele Sachen mit dran. Also zum einen, wo soll entbunden werden, aber auch wie kann die Registrierung des Kindes erfolgen und. Ne? Also es ist automatisch gleich auch ein illegalisiertes Kind, was es als solches nicht gibt, mal davon abgesehen, wie die Geburt verläuft und wer in dem Moment unterstützen kann. Natürlich ist es an der Stelle nochmal die Medinetz und so weiter zu benennen. Also es gibt schon auch Behandlungsmöglichkeiten für Illegalisierte, aber es ist nochmal extrem erschwert und auch da ist die Frage, wie der Zugang erfolgt und inwieweit diese Angebote bekannt sind und auch es ist nochmal eine Einschränkung des Gesundheitssystems, was als solches schon eingeschränkt ist. Genau. Ich würde jetzt noch mal kurz ein paar Herausforderungen für die Frauen nennen. Die Analphabetinnenrate bei Frauen ist erhöht im Vergleich zu Männern. Ich habe viele Frauen aus Afghanistan, die Analphabetin sind. Das macht die Orientierung und das eigenständige Agieren schwerer, also sich zurechtzufinden. Es muss zunächst auch ein Alphabetisierungskurs erfolgen, bevor man dann in die regulären Sprachkurse kann. Sie sind für die Versorgung der Kinder zuständig, haben wir auch schon gehört, was auch ein enormer Einfluss ist, aber auch zum einen bei Besuch von Sprachkursen, Arbeitsaufnahme, aber auch mit Blick auf die Gesundheitsversorgung. Also inwieweit kann zum Beispiel ein therapeutisches Angebot, wenn es denn überhaupt ein solches gibt, wahrgenommen werden, wenn ein Kind mit dabei ist oder mehrere Kinder versorgt werden müssen. Wir führen manchmal Therapiegespräche oder Beratungsgespräche unter sehr interessanten Umständen durch. Also mit offener Tür, wo die Kinder dann rein und raus rennen, was keine optimalen Bedingungen sind, wo die Frau nicht wirklich sprechen kann, wo kein geschützter Rahmen gegeben ist und die Kinder dann vielleicht auch Sachen hören, wo ich der Meinung bin, sie sollten diese Sachen nicht hören. Also auch da muss geguckt werden, inwieweit kann dann eine Kinderbetreuung organisiert werden oder Bedingungen geschaffen werden, dass die Frauen, das nicht ein zusätzliches Risiko ist oder eine zusätzliche Schwierigkeit, Angebote in Anspruch zu nehmen. Was ich damit sagen will, also es ist eine sehr komplexe Problemlage, wenn man sich Frauen und die Gesundheitsversorgung von Frauen anguckt. Die bereits mitgebrachten Belastungen, was ich erwähnt habe mit den Bedingungen im Herkunftsland und so weiter auf der Flucht, die belastenden Lebensumstände, der eingeschränkte Zugang zur Gesundheitsversorgung, das Asylbewerberleistungsgesetz, was oftmals zur Chronifizierung von Schmerzen und Krankheiten kommt. Du hast es ja beschrieben, wie langwierig die Verfahren sind mit Begutachtung oder dass die Mitarbeitenden in den Sozialämtern zum Teil alleine darüber entscheiden und ablehnen. Die Gefahr der anhaltenden Gewalt, die fehlende und unzureichende Versorgungsstruktur und Hilfsangebote. Auch da passiert in der letzten Zeit einiges. Es gibt immer mehr Hilfsangebote. Die Frage ist auch immer, ob das bekannt ist. Also auch ich frage mich immer, was gibt es denn mittlerweile in Thüringen? Früher wusste ich immer, es gibt nicht viel. Also klar, und das war so meine Gewissheit. Und mittlerweile denke ich schon, also ich könnte die Frage nicht mehr beantworten, ob es wirklich keine ich kann es schon beantworten, es gibt noch andere frauenspezifische Angebote als von Refugio, das Gruppenangebot für psychisch belastete Frauen, die gibt es, aber ich weiß leider viel zu wenig davon und das ist schade, weil es in der Beratung oft von Nutzen wäre, wenn ich auf andere Angebote verweisen könnte, weil diese Angebote zur Entlastung beitragen. Also das wäre auch so ein Wunsch für mich, dass man da vielleicht nochmal einen Modus finden könnte, wie man diese Angebote zusammenbringt. Genau, und dann halt nochmal das Problem, was ich vorhin benannt habe, mit das, inwieweit Frauen auch gelernt haben, in der Öffentlichkeit zu agieren oder ihr zugeschriebenes Rollenbild so weit und die auferlegten Beschränkungen so weit verinnerlicht haben, dass sie das auch hier in Deutschland weiter fortführen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Was? Keine? Vier, okay. Ich würde noch mal ein bisschen was zur Herausforderung der Arbeit mit geflüchteten Frauen sagen. Was ich finde, was eine große Herausforderung ist, den Zugang zu den Frauen zu finden. Also sie leben oftmals isolierter als Männer, also auch Männer leben natürlich isoliert, wie wir das gehört haben, aber es ist noch mal ein größeres Problem bei Frauen. Hinzu kommt die Sprachbarriere, gerade wenn Frauen im Herkunftsland, also was ich immer wieder erlebe, dass Männer Fremdsprachenkenntnisse mitbringen und wenn Frauen einen eingeschränkten Zugang zu Bildung hatten und somit nicht die, ich sage jetzt mal, relevanten Sprachen, also die hier von Großteil der Bevölkerung gesprochen wird, sprechen können, ist das auch wieder ein Hindernis, also der Kontaktaufnahme oder auch um sich überhaupt zurechtzufinden. Was immer wieder bei Angeboten bei Angeboten berücksichtigt werden muss oder was eine Herausforderung darstellt, ist, dass Frauen zum einen den Kontakt gegebenenfalls der Kontakt zu anderen Männern untersagt ist oder auch, dass man gegebenenfalls erst über den Ehemann oder männliche Familienangehörige den Kontakt herstellen darf. Also das merke ich immer wieder, dass auch ich getestet werde. Was ist das? Was ist die Frauengruppe? Was macht meine Frau da? Warum geht die immer wieder zu Refugio? Was will die da in der Beratung? Was wird da gemacht? Und das auch auszuhalten, dieses Misstrauen und sich darauf einzulassen, das auch erklären, transparent zu machen, um den Zugang zu den Frauen zu finden. Dann, was ganz wichtig ist, Vertrauen vermitteln, also eine vertrauensvolle Beziehungsgestaltung. Ich habe es vorhin erwähnt, sexualisierte Gewalt oder auch andere Foltererfahrungen und sind sehr schambesetzt und mit, wie gesagt, den sozialen Konsequenzen verbunden, soziale Ächtung und genau, das ist eine große Herausforderung, damit sensibel umzugehen, weil es halt tabuisiert ist und die Frage ist, inwieweit darüber gesprochen werden kann. Was ich auch immer wieder erlebe, dass generell es ein gewisses Misstrauen gegenüber Angebote gibt. Also ich habe mal ein Gespräch mit einer Frau geführt, wo es darum ging, was die Frauengruppe ist und ob das nicht irgendwie von der iranischen, also in Zusammenarbeit mit der iranischen Regierung zur Ausspitzelung sozusagen, ne? Also es ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Deutschland und dem Iran, um zu gucken, welche Frauen hier ankommen oder was dann gesagt wird. Klingt so, vielleicht so ein bisschen absurd für den einen oder die anderen, aber ich denke, das ist ein großes Thema und auch so, dass diese Diskussion immer, bietet man Angebote nach Herkunftsländern an oder ja, nach welchen Kriterien organisiert man diese Angebote? Ich erlebe ein ganz großes Misstrauen, vor allen Dingen von Menschen aus Afghanistan. Wenn die eine afghanische Frau da ist, kommt die andere afghanische Frau nicht. Und das hat halt ganz viel auch damit zu tun, was für Bedingungen sind im Herkunftsland und die Zugehörigkeit zu den entsprechenden Gruppen, inwieweit gab es also Konflikte in den Herkunftsland, inwieweit entsteht dann dadurch auch ein Misstrauen. Sowas muss halt alles mit bedacht werden. Was eine weitere große Herausforderung ist, der Umgang mit der permanenten Angst, haben wir vorhin auch schon genannt. Ich würde noch mal darüber hinausgehen, selbst wenn ein Aufenthalt erteilt ist, ist es ja damit nicht getan. Wenn die Verlängerung, also dann kommt die nächste Angst, kommt es zu einer Verlängerung, wird mir der Aufenthaltstitel wieder aberkannt. Dann, wenn gerade die Lebensunterhaltssicherung mit dranhängt, werde ich das schaffen und. Also das sind so viele Sachen. Es ist damit nicht getan, dass, wenn es dann endlich mal zu einer Aufenthaltserteilung kommt, dass dann so mit Ruhe einkehrt und es auch zur Stabilisierung führen kann. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier zu den ganzen Forderungen, sind ja vorhin auch noch schon einige Sachen gesagt worden. Ich möchte an dieser Stelle nochmal dafür plädieren, dass wirklich geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Frauen geschaffen werden. Also geschützte Räume zum einen in den also Gemeinschaftsunterkünften und geeignete Wohnräume, aber auch generell also Orte, wo Kontakt hergestellt werden kann, das Frauencafé, also geschützte Räume zu schaffen, wo die Frauen zusammenkommen können, dass die Isolation durchbrochen werden kann, als Empowerment-Ansatz, die wesentlich zur Stabilisierung und Entlastung beitragen, ne? Stressreduktion, zumindest für den Moment. Also mal eine halbe Stunde irgendwie an was anderes zu denken und mal kurz abzuschalten, ist ein sehr wesentlicher Faktor. Genau. Was habe ich schon gesagt? Ich gucke jetzt mal kurz so ein bisschen, was wir schon gesagt haben. Was ich auch noch sinnvoll finden würde, dass man gegebenenfalls spezifische Sprechstunden einrichtet bei Beratungsstellen. Dass man da nochmal zum Beispiel bei der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle natürlich die Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Sozial- und Gesundheitsbereich und bürokratische Klärung der Kostenübernahme. Nicht nur in den Kliniken oder direkt bei den Ärzten und Ärztinnen, sondern auch für Beratungsstellen, gerade mit Blick auf die Frauenhäuser, Frauenschutzwohnungen. Das ist, ich denke mal, kann man nicht einen Fonds einrichten, auf den zugegriffen werden kann, damit Beratung stattfinden kann. Wir haben vorhin gehört, Gewalt ist ein hohes Risiko, Gesundheitsrisiko. Somit müssen die Frauen auch einen Zugang haben zu den Schutzmaßnahmen, zu der Beratung. Das ist aber so der nächste Punkt. Auch da müssen die Schutzmaßnahmen weiterentwickelt werden, weil die aktuellen bestehenden Schutzmaßnahmen reichen oftmals nicht aus. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Frauen über Gewalt spreche. Die Schutzmechanismen als solches greifen nicht. Und dann sitze ich da mit den gewaltbetroffenen Frauen und die sagen mir, wir können uns nicht trennen oder ja, ich gehe nicht ins Frauenhaus und, weil zum Beispiel 16-jähriger ältester Sohn, was ist mit denen, ne? Wo lasse ich den, ich kann den nicht mitnehmen. Also auch nochmal ein sehr komplexes, weites Thema, wo nochmal drüber nachgedacht werden kann, wie das umgesetzt werden kann. Genau, Sicherstellung, Ausbau individueller und geschlechtssensibler, adäquate medizinischer und psychotherapeutische Versorgung, besonders mit Blick auf die Gewalterfahrung und Genitalverstümmelung und so weiter, weil das nochmal eine besondere Herausforderung ist. Wir merken es immer wieder, dass niedergelassene Therapeuten, Therapeutinnen sagen, wir trauen uns die Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen nicht zu. Wir haben Angst vor der Arbeit mit Folteropfern. Also auch da eine Sensibilisierung zu schaffen und Unterstützungsangebote zu liefern. Da sind zum Beispiel auch die Migrations- und Flüchtlingsberatungsstellen gefragt, also in Kooperation zu gehen. Wir sagen immer wieder, wenn es niedergelassene Therapeuten, Therapeutinnen gibt, dass wir das Angebot machen, alles was so die Sozialberatung, die Rahmenbedingungen angeht, Kostenübernahme mit Sozialamt und so weiter, dass wir da zunächst unterstützen. Weil es ist natürlich was anderes. Es hängt noch mal mehr dran als die übliche Kassenabrechnung. Ne? Okay, jetzt muss ich, glaube ich, Schluss machen. Ja, ich glaube, es ist bei weitem noch nicht alles gesagt. Okay, genau. Okay, dann vielen Dank.